Schön, dass du da bist in diesem Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude. Hier geht es um Liebe und ums Glücklichsein. Und du bekommst alltagstaugliches Wissen und ein höheres Bewusstsein dafür, wie du dich in deinem Leben freier und leichter fühlen kannst. Mein Name ist Jeanette Ludwig Zeiler und ich freue mich auf dich. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und alle, die heute hier dabei sind. Ich freue mich ganz, ganz sehr, dass ich heute in diesem Podcast den Philipp begrüßen darf, den Dr. Philipp Hanf, ne, darf man auch mal erwähnen. Und der Philipp ist Zahnarzt gewesen, ganz viele Jahre seines Lebens, bis er die Diagnose ALS bekommen hat, amyotrophe Lateralsklerose. Aber der Philipp ist viel mehr als seine Diagnose. Und vor allen Dingen ist er mir ein Freund, der mir sehr ans Herz gewachsen ist und mit dem ich viele Dinge teile. Unter anderem auch die Freude daran, tabulos zu reden. Ich kriege gleich Gänsehaut, lieber Philipp, danke. Weil ich einfach immer wieder merke, wie viele Menschen Angst haben, über die Dinge zu reden, die wirklich Nähe herstellen, die auch Distanz überwinden und die eine gewisse Tiefe in Gesprächen hervorbringt. Und mit dem Philipp kann man das so, so gut. Und das, was mich mit dem Philipp auch verbindet, ist, dass meine wirklich über alles geliebte Mutter vor 18 Jahren auch an der Diagnose ALS gelitten hat, beziehungsweise auch daran gestorben ist, nachdem ich sie 2 Jahre beim Sterben begleitet habe und damals auch den Weg gewählt habe des tabulosen Redens. Und seit dem Tod meiner Mama ist mir niemand mehr begegnet, außer der liebe Philipp, mit dem ich so tabulos über dieses Thema reden kann. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und deswegen schön, lieber Philipp, dass du heute da bist. Danke von Herzen. Und wir wollen gleich loslegen und wir schauen einfach mal, was sich alles so ergibt. Ich habe auch eine Menge Fragen mitgebracht von mir und auch von einer jüngeren Generation, also auch von meinen Töchtern und von meinem Transformationsumfeld. Und ich freue mich, dass ich dir diese Fragen heute alle stellen kann, lieber Philipp.
Ja, ich freue mich auch, dabei sein zu können und vorneweg ganz besonders, dass ich überhaupt noch reden kann. Natürlich auch gerne tabulos, aber dass das der Fall ist, ist eher eine Seltenheit. Aber da kommen wir ja auch noch drauf, weil das Sprechen eben eine leider wichtige Funktion ist, die man bei dieser Erkrankung sehr schnell eben irgendwann verliert. Und dass ich das noch kann, macht mich selber froh und ermöglicht uns heute diesen direkten Austausch.
Genau so ist es, ja. Ich bin ja auch ein großer Freund davon, die Dinge, die einem im Leben passieren, also die Schicksalsschläge, wie man sie nennen würde, als etwas Positives zu sehen, beziehungsweise das so lange auszubrüten, nenne ich es immer, bis man auch etwas Gutes daran erkennen kann. Und in dem Falle, auch mit dem Philipp, teile ich auch, dass diese Krankheit ALS nicht unbedingt ein ganz trauriges, schlimmes Schicksal ist, so wie es oft gerne dargestellt wird, wenn man eine schlimme Krankheit bekommt, sei es jetzt die oder eine andere Diagnose, sondern wie gesagt, dass man daran auch wachsen kann. Und ich möchte ganz kurz noch von mir ein paar Sätze erzählen. Meine Mutter ist ja gestorben, wie gesagt, vor 18 Jahren und da war ich 35. Und bis dahin war es meine größte Angst, Menschen, die mir nahestehen, zu verlieren. Also insbesondere meine Mutter. Ich bin aufgewachsen mit sehr viel Ängsten, weil meine Mutter Kriegsgeneration war und dem Leben da draußen eigentlich den Rücken gekehrt hatte und mir sehr viel Angst gemacht hat vorm Leben. Und für mich war meine Mutter Lebendigkeit, Leben. Und in der Pubertät habe ich dann schon eine Neurose, eine Angstneurose entwickelt, dass ich meine Mutter, einen geliebten, nahestehenden Menschen, verlieren könnte. Und aus dieser Angst heraus habe ich dann eben Symptome entwickelt, um diese Angst irgendwie zu kompensieren. Und man stellt sich vor, ich habe dann viel Sicherheit und Kontrolle in meinem Leben hergestellt. Und dann ist genau das passiert, eben weil ich den Fokus sehr auf Angst, Verlustangst und Sterben gelegt habe, ist genau das passiert, wovor ich die größte Angst hatte. Meine Mutter bekommt eine Diagnose, die wo du schon beim Diagnosestellen im Krankenhaus gesagt kriegst, du hast noch so und so lang zu leben. Also ich wurde konfrontiert mit meiner größten Angst. Und jetzt wäre der Moment gewesen, daran zu verzweifeln, auch für meine Mutter, daran kaputt zu gehen und zu sagen, oh Gott, alles ist schlimm und ich steck den Kopf ins Sand. Und ich habe das eben nicht gemacht und habe aus irgendeinem Grund 2 Jahre in dieser Sterbebegleitung begonnen, mit meiner Mutter tabulos zu reden. Und ich bin dieser Diagnose ALS so dankbar, weil sie die Möglichkeit für einen langsamen Abschied gibt. Gell, Philipp? Und einfach dazu sagen, ja, das Sterben, der Tod hat ein Datum, auch wenn man es nicht konkret weiß, aber zumindest weiß man, dass man nicht mehr weiß, wann man stirbt. Also, weißt du, man kann vielleicht jetzt davon ausgehen, dass es nicht mehr 50 Jahre dauert, sondern dass es ein paar wenigere Jahre dauert. Und ich bin dieser Diagnose so dankbar, weil dadurch ist es möglich gewesen, dass wir eben so intensiv miteinander gesprochen haben und dass ich im Prinzip meine Angstneurose und auch meine Mutter ihre Ängste überwinden konnten. Das wollte
Da
ich.
haben wir ja wieder eine Gemeinsamkeit, weil meine größte Angst war tatsächlich irgendwann mich nicht mehr bewegen zu können. Und da ich eben auch ein sehr aktiver Mensch war, immer noch bin in meinen Möglichkeiten oder nach meinen Möglichkeiten, aber ich eben sehr viel Sport gemacht habe, sehr aktive Urlaube mit Trekkingtouren und Klettern und so, war für mich tatsächlich das Unvorstellbarste in meinem Leben, dass ich irgendwann mal gesagt bekomme, dass ich in relativ absehbarer Zeit mich nicht mehr bewegen kann, nicht mehr wahrscheinlich auch reden kann und dann irgendwann nicht mehr atmen kann. Und das war in diesem Fall bei mir tatsächlich dann eben der Fall, diese Diagnose erfahren zu haben. Und von daher haben wir beide diese Herausforderung in unserem Leben bekommen, damit umgehen zu dürfen. Und wie du schon sagtest, das Geschenk, wenn man es so bezeichnen möchte, an dieser Erkrankung ist, dass A, der Verstand bis zum Ende vollständig wach und funktionsfähig bleibt. Und zum anderen man mehr oder weniger lange Zeit eben noch hat, sich damit auseinandersetzen zu können. Anders als beim Unfall oder Schlaganfall oder Herzinfarkt oder anderen Diagnosen, die sehr abrupt das Leben verändern. Weil zum Zeitpunkt meiner Diagnose, das war im Frühjahr 2017, war ich komplett gesund, also fühlte mich in der Blüte meines Lebens. Und dann zu erfahren, da war ich 47 Jahre alt, jetzt wird mir prophezeit, dass genau das eintritt, wovor ich vermeintlich am meisten Angst habe, ist schon eine Herausforderung.
Da haben wir ja was Interessantes gemeinsam, wieder was Neues, was ich gerade feststelle. Wir haben irgendwie ja unbewusst manifestiert, dass uns sowas widerfährt, weil es ist ja schon ungewöhnlich, wenn man wie du mit bis 47 in der Blüte seines Lebens ist, sehr aktiv ist, dass man dann den Gedanken hat, hoffentlich kann ich mich mal wieder, kann ich mich irgendwann, also kann ich mich immer bewegen, beziehungsweise die Angst
Ja.
davor, sich nicht mehr bewegen zu können. Das ist recht ungewöhnlich, weil zum Beispiel ich hatte diese Gedanken nie in meinem Leben. Aber wie gesagt, ich hatte halt diese Gedanken, was ist, wenn der mir liebste Mensch stirbt, wenn ich den verliere, wie geht mein Leben weiter? Und du hattest diesen Gedanken, wenn ich mich nicht mehr bewegen kann. Das würde ja dafür sprechen, dass wir durchaus mit unseren Gedanken manifestieren, im Guten wie im weniger Guten, weil das Universum ja nichts bewertet. Und dass wir uns da einiges erschaffen haben, was scheinbar unsere Seele erfahren wollte, oder?
Ja, diese Herangehensweise habe ich ja auch jetzt mittlerweile irgendwie nachvollziehen können, aber sie birgt natürlich auch eine gewisse Gefahr, ne, dass man irgendwie so eine Art Schuldzuweisung sich selber zum Beispiel macht oder auch anderen, indem man sagt, ja, Hättest du mal dir andere Gedanken gemacht oder würdest du jetzt positiver denken oder dann wärst du gar nicht mehr krank. Ne? Und da ist sicherlich auch viel Wahres dran. Aber ich finde, die Definition von Gesundheit müsste nochmal überdacht werden, weil nur rein körperliche Gesundheit ist für mich nicht der einzige Index dafür, ob man wirklich gesund ist. Ne? Und ich habe für mich irgendwie auch vielleicht, um es besser selber verstehen zu können, festgestellt, dass die mentale, geistige Gesundheit, das Frieden finden für mich selbst wahrscheinlich oder auch Sinnhaftigkeit finden, für mich ein höheres Ziel darstellt, als jetzt möglichst alt zu werden. Und ich habe ja, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, wirklich viel probiert und mache es immer noch und sehe es eben nicht als eine Niederlage oder Scheitern an, dass ich jetzt nicht wieder laufen kann oder komplett gesund bin. Ich weiß natürlich nie, wie es verlaufen wäre, wenn ich all das nicht gemacht hätte. Ich habe im Vergleich zu den anderen Betroffenen einen langsameren Verlauf. Ich kann doch relativ viel, ob das irgendwie mein Verdienst ist oder nicht. Finde ich auch nicht wichtig, weil das ja wieder in die Bewertung reinginge.
Ja.
Ich freue mich darüber und mir ist es dann eben wirklich, kommt es, obwohl es vielleicht andere gar nicht nachvollziehen können, weil sie denken, oh je, der arme Schwein jetzt, da kann nichts mehr, fühle ich mich trotzdem eben sehr dankbar und glücklich dafür, dass der Weg so ist, wie er eben ist bei mir.
Das bedeutet ja, was du sagst, dass du gemerkt hast durch viele, viele Erfahrungen im Lauf deines intensiven Lebens, dass die Äußerlichkeiten, die du gemacht hast, du hast ja auch viele Reisen unternommen, du hast viele Dinge gemacht, wo du auch dich in Bewegung gespürt hast, wo du dich intensiv mit allen Sinnesorganen wahrgenommen hast. Das weiß man ja, du hast ja auch ein Buch geschrieben, Wer stirbt denn nicht? Ein ganz, ganz tolles Buch, das kann ich jedem nur empfehlen, der hier zuhört. Und den Link kann ich auch unten reingeben dann, dass man das kaufen kann oder beziehungsweise sich mal anschauen kann. Und in dem Buch hast du ja auch beschrieben, wie viel du im Außen versucht hast, dich intensiv zu spüren. Da war ja wahrscheinlich auch in jungen Jahren schon der Wunsch da, eben auch dadurch im Inneren eine Zufriedenheit zu bekommen. Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, dass die Dinge im Außen, wenn ich dich richtig verstehe, alle sehr wertvoll und nützlich waren, aber der innere Weg ist noch mal ein anderer, oder wie kann man das verstehen? Die innere Zufriedenheit zu erlangen?
Ja. Da ich eben jetzt durch die Umstände gezwungen bin oder dass es einfach so ist, dass ich eben vollkommen entschleunige und eben genau diese Dinge, die ich glaubte, die mich ausmachen, nicht mehr umsetzen kann. Also sprich beruflicher Erfolg, gute sportliche Leistung, körperliche Fitness. Ja, was auch immer alles dazugehört, wenn man sich gut bewegen kann, tanzen, musizieren, alles Dinge, die ich geliebt habe, immer noch liebe, essen, kochen, das sind alles Dinge, die mir sehr wichtig waren und auch sind, die ich aber nur noch sehr, sehr eingeschränkt überhaupt jetzt ausführen kann, ne? Und deshalb blieb dann für mich irgendwann übrig zu überlegen oder auch bewusst für mich zu entscheiden, fühle ich mich jetzt irgendwie als Verlierer und als Opfer von all den Dingen, die mir widerfahren sind, oder versuche ich irgendwo das Positive oder die Chance zu suchen, die da auch drin liegen kann. Und ich habe sie in ganz vielen Bereichen gefunden und habe auch zu meiner eigenen Überraschung so viel tiefsinnige Sinnhaftigkeit, Liebe und positive Dinge erfahren. Und zwar nicht aufgrund meiner Äußerlichkeiten, sondern aufgrund den Botschaften, den Erkenntnissen, die ich mit anderen Menschen teile. Und das ist, glaube ich, zumindest für mich eine ganz, ganz neue Erfahrung gewesen, dass ich auch diese Qualitäten in mir habe, die ich vorher eher unterdrückt habe, also Gefühle, Emotionen, tiefsinnige Gespräche, auch genau wie heute über Tabuthemen, sondern obwohl ich mich nicht als sehr oberflächlich bezeichnen wollte in der Vergangenheit, aber schon mehr Wert auf diese Dinge gelegt habe. Und jetzt ist der Fokus halt viel intensiver auf zwischenmenschlichen Austausch, auf Begegnung, auf kleine Details und ja, auch natürlich fokussiert immer auf den Moment, ne, und nicht, was war, was kommt noch. Das ist bei mir schwerer zu planen, wie es mir in einer Woche geht, als für jemanden, der völlig gesund ist. Und deshalb bin ich dann auch viel mehr im Moment oder präsent.
Also zusammenfassend könnte man jetzt daraus schließen, dass die vielen Erlebnisse im Außen, die du gemacht hast, sehr intensiv mit allen, wie gesagt, Sinneserfahrungen, die es gibt, haben dir letztendlich auch geholfen, dass du da eine gewisse Grenze erkannt hast. Also man kann da intensiv fühlen und spüren, aber wenn man das wirklich rund machen möchte, bleibt der Weg nach innen nicht aus. Das heißt, wenn man wirklich das Außen nutzen möchte, kommt man nicht um den inneren Weg herum, aber das Außen dient sozusagen, um nach innen zu gehen. Oder würdest du sagen, ja?
Nee, ich finde, du hast das sehr schön gesagt. Und bei dem, wie du es gesagt hast, ist mir irgendwie klar geworden, dass ich jetzt irgendwie erst vollständig geworden bin, dass vorher nur ein Teil von mir wirklich ausgelebt wurde. Und das war ein ganz wichtiger Teil von mir, der jetzt erst durch diese Geschichte überhaupt zum Erwachen gekommen ist. Und was auch ich als sehr wichtig empfinde, ich bedauere gar nichts oder ich werte auch nicht, damals war es gut oder schlecht oder damals war ich zu sehr im Außen. Erstens ist es rum, ich kann es sowieso nicht mehr rückgängig machen. Und zweitens denke ich, dass all diese Erfahrungen, die ich gemacht habe und auch jeder andere Mensch macht, dazu eben beitragen, dass man der wird, den man jetzt eben ist. Und ich glaube, dass diese ganzen vielen kleinen Mosaiksteinchen auch wichtig waren und dazugehörten und jetzt mir überhaupt ermöglichen, auch so zu denken, wie ich denke. Und ihr könnt mir glauben oder du kannst mir glauben, ich bin der glücklichste Mensch darüber, dass ich so positiv denken darf oder kann. Das ist für mich ja auch nicht geplant oder irgendwie strategisch vorher zurechtgelegt, sondern dass ich tatsächlich mit dieser auch schweren Bürde und Erkrankung so viel Lebensfreude noch habe, freut mich am allermeisten. Und wenn ich andere Leute damit ein bisschen inspirieren kann, dann noch umso mehr. Aber den Hauptnutzen von all dem habe ich selber. Ja.
Ja, also im Prinzip hat dich die Krankheit eigentlich ein Stück glücklicher gemacht, insofern, beziehungsweise hat etwas in dir aktiviert, von dem du gar nicht wusstest, dass es in dir ist, nämlich die Fähigkeit zur Freude, ohne dass es eines äußeren perfekten Umfelds bedarf.
Ja,
Kann man das so
ja,
sagen? Ja.
ja.
Und ich würde mich mal noch ein Stück weiter rauslehnen. Also stell dir vor, der Philipp Hanf hätte weiter vom Universum dieses wunderbare Leben geschenkt bekommen als erfolgreicher Zahnarzt, mit entsprechend auch allen Möglichkeiten, das Leben zu genießen, mit intensiven Reisen, alles Mögliche ausprobieren und so weiter. Das heißt, du hast ja da im Außen, wie gesagt, viele Erfahrungen gemacht, die du auch gut und schön fandest. Und jetzt hat irgendwann das Leben gesagt, also ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, für diese Hypothese. Aber dann hat das Leben irgendwann gesagt, so Philipp, jetzt reicht's mit dem Außen, weil wenn du jetzt nicht, und wir schicken dir jetzt mal etwas, was dich noch intensiver fühlen lässt und was dir auch die Tür nach innen öffnet. Weil hätten die dich jetzt gesund gelassen, wer auch immer die sind, das Universum, Gott, dein Leben, wie auch immer, dann hätte der Philipp ein Event an das andere gereiht, hätte noch diese Bucketlist, die es da gibt, was man alles auf der Welt machen soll, solange man lebt im Außen, weitergemacht und hätte vielleicht diese Weggabelung, die dir dann ermöglicht hat, noch ganz intensiv nach innen zu gehen, gar nicht machen müssen. Also du hättest vielleicht gar nicht machen müssen, vielleicht hättest du es irgendwann freiwillig gewählt, aber das Leben hat dir irgendwie eine Hilfe gegeben, jetzt nochmal den zweiten Teil, sage ich immer, der eine Teil ist äußerlich, dann auch den zweiten Teil zu machen, nach innen zu gehen. Kann man das so sagen?
Ja, und vor allem darüber kommen wir zu der Frage, was der höhere Sinn im Leben ist, ne?
Ja.
Oder gibt es eine Art Aufgabe, die man für sich oder andere erfüllen darf? Und die habe ich irgendwie jetzt gefunden. Und das kann ich, oder deshalb kann ich deine Hypothese absolut bestätigen, weil ohne diese sehr einschneidende Erfahrung, die ja nicht auch nur eine temporäre Erkrankung darstellt mit so ein paar Wehwehchen, sondern wenn man weiß oder gesagt bekommt, dass man wirklich sämtliche Körperfunktionen verliert, bis man eben erstickt, ist das schon vielleicht mit die dramatischste Prognose, die einem gestellt werden kann. Das trotz dieser Horrorvorstellung mein Leben eigentlich seitdem viel oder besonders intensiv und sinnerfüllend für mich sich darstellt, ist für mich täglich eine Überraschung und Freude. Andererseits will ich auch nicht verallgemeinern, dass jeder das so erlebt oder wahrnimmt. Ne? Es gibt viele ALS-Patienten, ich habe viel Kontakt mit anderen Patienten, die sehr mit dem Schicksal hadern und denen es auch teilweise viel schlechter geht oder auch schneller schlechter geht als mir. Und von denen bekomme ich sicherlich auch manchmal kritisches Feedback, die sagen, na, wie kannst du dich da hinsetzen und so positiv und von einem Geschenk reden, wenn es um diese Erkrankung geht. Und ich will immer wieder betonen, ich rede nur von mir und was ich empfinde, wie ich die Situation empfinde und will nicht andere damit diffamieren oder schwächer dastehen lassen. Jeder hat eben die Aufgabe, damit umzugehen, wie es für ihn am besten irgendwie geht. Und den Weg, den ich wählen durfte, der macht mich glücklich. Andere vielleicht, ja, haben da mehr Probleme mit. Ja.
Ja, danke, dass du das
Und
auch nochmal
ja.
ansprichst, genau. Ich persönlich, und ich weiß, du auch, ich glaube, dass es für jeden Menschen einen Plan gibt auf dieser Welt, beziehungsweise der nennt sich auch Seelenplan, was man im Laufe dieses Lebens an Erfahrungen rauf und runter, im Guten wie im weniger Guten, machen möchte. Und wir haben aber in diesem Körper, in dieser Hülle des Körpers, die ja erst lebendig wird durch die Seele, haben wir einen freien Willen. Und dieser freie Wille lässt uns entscheiden, ob wir bestimmte Erfahrungen machen wollen oder eben nicht machen wollen, ob wir sie ablehnen wollen oder nicht. Das ist nicht böse, das ist bewertungsfrei. Frei, sondern wir haben diesen freien Willen. Und für mich, und es ist auch wieder nur meine Meinung, erklärt es auch, warum manche Menschen sagen, wieso lässt das Gott zu? Ja, der Gott lässt in dem Sinne So sehe ich es nichts zu, sondern er lässt uns den freien Willen, er macht uns ein Angebot und wir können dieses Angebot annehmen oder nicht. Und ich glaube schon, dass die Sichtweise, die du und ich jetzt auf diese deine Krankheit haben, damit auch positiv ausgehen kann, weil wir einfach eine gewisse innere Arbeit gewählt haben in unserem Leben. Sei es jetzt die Transformationstherapie nach Robert Betz oder viele andere Formen, nach innen zu kommen. Da gibt es viele Wege und nicht jeder muss diesen Weg gehen, den du oder ich jetzt gegangen sind. Aber ich glaube, dass jeder Mensch das Angebot bekommt. Und ich möchte auch noch eines erwähnen. Es geht heute ja nicht nur um die Krankheit ALS, sondern es geht allgemein darum, mit einem Schicksalsschlag auch umzugehen. Und manchmal gibt uns ein Schicksalsschlag die Möglichkeit, eben entweder einen langsamen Abschied zu nehmen, wenn es sich um eine Diagnose handelt, oder auch aufgrund eines Schicksalsschlags sein Leben nochmal neu auszurichten. Und auch, wenn man jetzt zum Beispiel ganz schnell die Welt verlassen muss, durch einen Unfall, durch irgendwas. Auch dafür soll dieser Podcast wertvoll sein, weil man immer, immer die Möglichkeit hat, sich zu entscheiden, jetzt sofort zusätzlich zum Weg nach im Außen auch den Weg nach innen zu gehen. Weil das Dritte, was ich noch sagen möchte, ist auch, dass es nicht darum geht, jetzt zu sagen, das Außen ist alles sinnlos und oberflächlich. Überhaupt nicht, weil das ist total wichtig auch, dass wir uns auch im Außen erfahren. Aber es ist eben nur eine Seite der Medaille und es gibt eben auch die andere Seite und die beinhaltet auch nach innen zu gehen. Und ich weiß, wir haben uns ja auch letztens getroffen, ganzes Wochenende wunderbar zusammen erzählt, lieber Philipp. Da hast du mir auch, haben wir auch darüber gesprochen, dass du natürlich mit deiner Krankheit auch privilegiert bist, weil du ja finanziell relativ gut abgesichert warst aufgrund deines Berufes und jetzt auch natürlich für die Krankheit andere Möglichkeiten hast. Und deswegen auch nochmal, ja, auch der äußere Weg, den wir im Leben gehen, hat einen gewissen Wert und der ist wichtig und der ist nicht abzuwerten. Ja, und natürlich macht dir jetzt deine finanziell komfortable Situation, diesen Krankheitsweg nach innen zu gehen, etwas leichter. Aber auch das ist kein Grund zu hadern, weil jeder Mensch bekommt auch Unterstützung und Hilfe, wenn er diesen inneren Weg wählt. Und es ist eine, das ist jetzt meine Erfahrung, eine Frage des Blickwinkels. Was brauche ich, um praktisch diesen inneren Weg zu gehen? Beziehungsweise, was für den einen notwendig ist, ist für den anderen nicht notwendig. Also, ja, ich weiß nicht, ich kann es jetzt gerade nicht so richtig auf den Punkt bringen. Aber um es jetzt nochmal auf meine Geschichte zurückzuführen, zu meiner Mutter. Meine Mutter war in keiner so komfortablen Situation, sondern sie hat in einer Lebensphase, wo sie eigentlich ernten wollte. Sie war Mitte 60, endlich Ruhestand. Sie hat ein Leben lang total viel gearbeitet. Sie hat sich jetzt auf mich gefreut, dass ich Enkel bekomme, dass sie teilhaben kann, dass sie die mit großziehen kann. Also sie war einfach offen und voller Freude und bekommt dann diese Krankheit. Und das Geschenk an diese Situation, man könnte daran jetzt verzweifeln, sagen, wie traurig, die Frau hat ein Leben lang gearbeitet und jetzt könnte sie ernten, es ging ihr plötzlich gut, sie waren in Rente und so weiter, jetzt kann sie das nicht mehr, aber ich muss sagen, diese 2 Jahre Sterbebegleitung und die intensive, das nach innen gehen, also das Äußere plus das Innere, haben letztendlich 2 wertvolle, fast 3 wertvolle Jahre hervorgebracht, von der ich glaube, dass sie ohne diese äußeren Umstände, also diese Diagnose, nicht möglich gewesen wären. Vielleicht hätten wir 10 Jahre verbracht, aber nicht so intensiv und nicht so voller Liebe und nicht so voller Abrundung wie diese 2 Jahre. Also so kann man es
Und
vielleicht sagen.
genau, und das bestätigt auch meine Wahrnehmung, dass es eben nicht um die zeitliche Länge geht in einem Leben, sondern um die Intensivität und die tiefen Erlebnisse und Momente, die man eben hat. Und die können in einem Leben ganz lange sein, über viele Jahre verteilt vielleicht auch. Oder auch in kurzem Leben sehr intensiv sein. Und das versuche ich ja auch ein bisschen in meinem Buch oder mit dem Titel des Buches, Wer stirbt denn nicht? So ein bisschen rhetorisch auch eine gewisse humorvolle Art anzusprechen, weil alle sind wir irgendwann sterblich und verlassen diese Erde. Und ich habe das Gefühl, dass manche mehr Zeit investieren, nur alt zu werden und nicht möglichst glücklich oder intensiv Dinge zu erfahren oder sich eben auch bewusst mit Dingen auseinanderzusetzen, weil natürlich mein Weg auch eine Folge ist von den Dingen, denen ich mich geöffnet habe. Ich habe natürlich sehr intensiv nach der Diagnose überlegt, wie geht es jetzt weiter? Ne? Also stecke ich den Kopf in den Sand oder versuche ich ganz neue Dinge an mir bewusst zu entdecken? Also ich habe angefangen, viel zu lesen, mich zu informieren, auch über alternative Heilmethoden, aber eben auch um weltphilosophische Themen, um Coachings, um Persönlichkeitsentwicklung und habe wirklich sehr davon profitieren können. Ne? Ich bin mir sicher, dass ich jetzt nicht so reden würde, wenn ich all die Dinge nicht ausprobiert hätte und auch neugierig gewesen wäre und gesagt habe, ich höre mir einfach Dinge mal an, ohne im Vorhinein schon zu verurteilen, sondern offen zu hören, was haben die vielleicht für Angebote, was kann ich für mich umsetzen in meinem alltäglichen Leben. Und das hat mein Leben extremst erstens bereichert und zweitens meine Einstellung zu ganz vielen Themen auch verändert. Ne? Und da ist eben auch die Herangehensweise der Transformationstherapie nach Robert Betz oder Betz ein ganz wichtiger Aspekt gewesen. Ich habe ganz viele Dinge für mich umsetzen können, habe ich erst dadurch verstanden, auch natürlich die Herangehensweise mit dem inneren Kind. Und so wie diese gab es auch andere Dinge, die mich eben weitergebracht haben. Das wäre vielleicht ein kleiner Appell am Rande, dass man wirklich auch selber neugierig bleibt und versucht, sich bewusst irgendwie mit seinem Leben auseinanderzusetzen und nicht alles so hinzunehmen, wie es gerade ist, ob es negativ ist oder positiv, sondern dass man seine Möglichkeiten der freien Gestaltung immer wieder auch sich bewusst macht und dann eben auch nutzt. Ja.
Ja, das hast du sehr schön gesagt, weil man muss ja nicht erst warten, bis man eine Diagnose hat oder das oder ein
Ja.
Schicksalsschlag, bis einen etwas wachrüttelt, sondern jeder, der hier zuhört, könnte beispielsweise auch das schon nutzen, wenn er da in Funken oder irgendwie sich angesprochen fühlt, zu sagen, wieso muss mir das Leben erst etwas zum Wachrütteln geben? Ich kann mit dieser Lebendigkeit jetzt schon beginnen oder einfach bewusster sein. Da hast du nämlich was Schönes gesagt. Und gerade in unserem westlich, ich würde es sogar mal sagen, in unserem deutschen Lebenskulturraum, da ist die Sorge oft sehr groß um die Zukunft. Da ist die Vergangenheit spielt oft eine große Rolle, dass wir da oft sehr empfindlich noch reagieren und Dinge nicht vergeben und verzeihen können. Und das Hier und Jetzt zu sein, im Hier und Jetzt zu sein, auch sich lebendig zu fühlen, egal wie die äußeren Umstände sind, auch wenn sie nicht perfekt sind, das haben wir nicht wirklich so richtig gut gelernt. Und wenn man sich auf diesen inneren Weg begibt, dann wird das immer relevanter. Weil, Philipp, wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass wir sind ja beide auch auf diesem Transformationsweg, ja, und dass man da auch, trotz dass man viel innere Arbeit macht, immer wieder an seine Grenzen kommt. Hast du ja auch gesagt. Also, dass es kein Allheilmittel für alles ist, aber ein durchaus sinnvoller Weg. Vielleicht magst du da noch mal was dazu sagen, dass du sozusagen ja vorhin auch im Vorgespräch erwähnt hast, dass wir da auch manchmal nicht weiterkommen mit unseren
Also wie
Handlung.
alles im Leben gibt es eben auch die Bipolarität bei Seminaren oder Entwicklungsphilosophien. Und ich habe eben häufig auch Feedbacks bekommen oder auch manchmal selber empfunden, dass viele Dinge, wenn man auf Seminaren ist, sehr einfach und klar versteht, aber dann, wenn man wieder in den Alltag zurückkommt, man das Gefühl hat, irgendwie kann man es nicht so umsetzen, wie man es gerne wollte. Und man fühlt sich irgendwie ein bisschen gescheitert oder bin ich zu blöd, das umzusetzen, weil jetzt habe ich ja wieder irgendwie ein Beziehungsproblem oder wieder irgendwo ein bisschen Leere, wo ich doch Fülle haben wollte. Und eigentlich bin ich doch jetzt so positiv und habe mit Themen mich auseinandergesetzt, mit meinem inneren Kind. Und das ist halt ein völlig normaler Prozess. Also man braucht sich nicht deswegen irgendwie schlecht oder schwächer zu fühlen, weil man es nicht so umsetzt, wie man es vielleicht gerne hätte. Das geht allen, glaube ich, so, egal wie intensiv man sich mit Themen beschäftigt. Und es ist eben kein Argument, finde ich, oder nicht dann ein Grund zu sagen, ach, dann lasse ich es doch lieber gleich, weil danach habe ich ja auch noch Themen und Herausforderungen und spare mir das Geld oder was, die Zeit, sondern all diese Erfahrungen bringen einen wirklich weiter. Und manchmal merkt man es erst später, wie viel einem eine bestimmte Erfahrung irgendwie gebracht hat. Ja.
Ja, also bei dem, was du jetzt sagst, wird mir gerade bewusst, dass es mit dem Transformationswissen oder spirituellem Wissen, was uns letztendlich ja nach innen führen soll, genauso ist wie mit diesen Erlebnissen, die wir im Außen im Laufe unseres Lebens machen oder auch diesen Erfahrungen. Nämlich wir eignen uns Wissen an von außen durch Seminare, durch Bücher, durch Podcasts und so weiter. Und dann geht es ja darum, es nach innen zu verinnerlichen und dann auch umzusetzen. Und wenn das dann nicht gelingt, beziehungsweise durch Machen und Tun, wir sind immer noch im Außen, gelingt es manchmal nicht, dann kommt noch der Moment, wo wir sozusagen loslassen müssen. Und das ist immer das, was so schwer ist, nämlich dieser Moment der Hingabe. Also schau, du hast ja auch im Außen viele Erfahrungen gemacht. Ich versuche es nochmal mit anderen Worten zu erklären. Durch viele Dinge, die man machen und tun kann. Reisen hierhin, Reisen dahin, Sport, alles Mögliche, was dich durch die Sinnesorgane eben zu Erfahrungen bringt. Aber die Abrundung hast du erst bekommen, indem du irgendwie geschehen lassen musstest, das Ganze wirken lassen musstest und dann in dir etwas sozusagen aus dir heraus entstanden ist. Und genauso ist es mit diesem ganzen Transformationswissen. Man eignet sich es an, man wendet es auch an, man übt es, aber dieser Moment, wo es dann sich mit dem Inneren zusammentut, abrundet und eins wird, das ist eigentlich so ein Moment auch der Gnade. Der Gnade, wo man in der Lage ist, sich fallen zu lassen, hinzugeben, vielleicht auch ein Stück zu sagen, so mit meinem Intellekt komme ich jetzt nicht weiter. Heiliger Geist, Universum, Gott, ich gebe es jetzt in deine Hände, runde du das ab. Und dieser Weg ist sowohl in deinen Anfangs 30, 40 Jahren, führt der dazu, als auch dann, wenn man sagt, so und jetzt mache ich den spirituellen Weg. Also es geht immer von innen nach außen, aber über das Außen als Hilfsmittel, um im Innen andocken zu können, so.
Ja, aber was du gerade sagtest, finde ich wirklich wahrscheinlich den entscheidenden Schritt. Ist mir jetzt eben auch erst so richtig bewusst geworden. Man kriegt viel Input, ne? Guten Input, nicht so guten Input bezüglich dieser Themen. Aber dann wirklich diese Hingabe und dieses auch Annehmen von Dingen und auch dieses Zulassen wirklich von Emotionen, von Gefühlen ist
Ja.
ein wichtigerer Schritt, als man am Anfang vielleicht glaubt. Und dass man damit diese Themen wirklich verinnerlicht, ist eben bei viel Ablenkung oft nicht so leicht. Und man denkt manchmal, man hat es getan, aber ist dann doch wieder schnell beim Ego und bei den Alltagsproblemen. Ich glaube tatsächlich, durch meine Geschichte und meine Erkrankung fiel mir genau dieser Schritt leichter als anderen, weil eben vieles schon anders war oder verloren gegangen ist. Und dann fiel es mir tatsächlich leichter, irgendwie da konsequenter mich fallen zu lassen, Vertrauen zu lernen, ne? Und auch die abenteuerlichen Dinge, die ich in diesem Zusammenhang gelernt habe, also schamanische Sitzungen und Reisen nach Brasilien zu Heilern. Das waren alles Erlebnisse, die mein Geist oder mein Inneres dahin gebracht haben, loszulassen und Vertrauen zu haben und Liebe zu mir selber aufzubauen und zu anderen Menschen. Also diese vielleicht sogar Bedingungslosigkeit, Dinge anders zu sehen, auch Blickwinkel zu ändern, die habe ich auch gelernt. Die war nicht auf einmal wie so eine Erleuchtung da. Das ist wirklich das Ergebnis von vielen Erfahrungen. Manche Menschen können es vielleicht viel schneller, die können sich da leichter drauf einlassen. Ich bin, war ja auch eher so wissenschaftlich, naturwissenschaftlich, rational geprägt von meinem Elternhaus, auch so die Glaubenssätze. Und das eben alles in Frage zu stellen oder zu hinterfragen, das bedurf oder hat bei mir einem größeren Vorspielbedarf. Von daher habe ich dann aber, glaube ich, sehr intensiv diese Empfindung eben gehabt, mich hinzugeben und nicht im negativen Sinne, sondern mich hinzugeben, um zu empfangen. Und das hört sich auch wieder paradox an, aber in meiner Situation ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der auch im Alltag immer wieder auftritt, zum Beispiel Hilfe anzunehmen. Fällt nicht jedem leicht, mir schon gar nicht. Als früher starker Mann wollte man auch keine Schwächen so gerne zulassen. Und jetzt brauche ich für alles Hilfe. Ich kann noch nicht mal, wenn man mich so mit dem Kopf wackeln sieht, täuscht das so ein bisschen, aber ich kann nicht alleine essen, ich kann nicht allein aufs Klo gehen, ich kann noch nicht mal allein trinken. Ich brauche für alles Hilfe, logischerweise waschen, duschen, anziehen und so weiter. Und trotzdem, oder gerade weil ich es eben zugelassen habe, mir helfen zu lassen, habe ich irgendwie eine größere Selbstliebe als zuvor. Und das ist, glaube ich, für manche schwer zu verstehen, aber das habe ich sehr anschaulich und intensiv eben gefühlt. Ja. Und von daher, ja, kommen wir wieder auf das zurück. War diese oder ist diese Erkrankung für mich der Weg in diese sehr intensive Transformation zu kommen? Ne? Und dafür bin ich tatsächlich dankbar.
Also hast du im Prinzip die Erfahrung gebraucht. Also du hast den Schmerz bzw. diese Ohnmacht ein Stück gebraucht, um zu springen, notgedrungen. Kann man das so
Ja,
sagen?
es ist immer auch noch täglich mal eine Herausforderung und ich laufe nicht nur strahlend und pfeifend durchs Leben. Das, was ich vorhin ja auch angedeutet habe, gehört aber dazu. Ne? Das bin ich ja auch. Und es darf eben auch Traurigkeit geben und auch mal kurze Verzweiflung, aber diese Momente werden immer kürzer und ich habe eben mittlerweile Tools oder Möglichkeiten, da dann schneller wieder rauszukommen. Und wieder, und das ist, glaube ich, immer der entscheidende Trick, die Perspektive zu wechseln. Und nicht mich dann in so einer Spirale immer weiter nach unten ziehen zu lassen, sondern dann irgendwann zu sagen, Philipp, was gibt es noch in deinem Leben, außer vielleicht den Einschränkungen und den Schmerzen. Und dann finde ich glücklicherweise immer wieder Menschen, Themen, die mich begeistern, die mir Freude und ja, Energie schenken und dann komme ich raus aus diesem Strudel. Ja.
Ja, das hast du sehr schön gesagt, genau. Also auch die Handwerkszeuge der Transformation können uns nur im Außen dienen, ein Stück weit. Und den Rest des Weges müssen wir dann in uns alleine gehen, durch Hingabe, durch Gnade, durch immer wieder aufstehen, hinfallen, aufstehen, weitergehen und einfach unbeirrt dranbleiben. Das ist meine
Ja.
Erfahrung auch.
Ja, ich wollte sowieso kurz eingrätschen. Also genau, es gibt eben kein Patentrezept, dass man sagt, mach das, das und das und dann wirst du glücklich oder findest den richtigen Partner oder den richtigen Beruf oder was auch immer. Das darf jeder alleine herausfinden, ne? Man kann sich Informationen und Hilfestellung geben, aber den Weg darf man halt selber gehen.
Genau, da hast du was Schönes gesagt. Es geht immer auch um die Selbstverantwortung. Ich hatte ja am Anfang gesagt, wir haben den freien Willen und die Selbstverantwortung für das eigene Leben gehört da dazu. Wir bekommen im Außen viele Angebote durch eben Erfahrung im Außen. Wir bekommen Angebote auch von außen, wie wir nach innen gehen können. Aber letztendlich müssen wir diesen Weg, die letzten Meter, müssen wir alleine gehen. Und manchmal brauchen wir dazu einen großen Schmerz oder einen großen Schicksalsschlag oder vielleicht auch eine große Begeisterung, die uns dahin bringt, wo uns, wie gesagt, das Außen dienen kann, auch die Handwerkszeuge der Transformation. Aber es gibt so einen Punkt, da kann man mit Machen und Tun nichts mehr bewirken. Da muss man einfach Hingabe üben. Und ich liebe ja auch diesen Begriff Demut. Das Leben ist eine Reise in die Demut. Und leider wurde der Begriff Demut oft missbraucht für Demütigung und so weiter. Ich finde, es hat damit gar nichts zu tun, sondern Demut hat für mich etwas damit zu tun, zu erkennen, dass wir eben nur begrenzt Einfluss haben auf unser Leben und dass es irgendwann diesen Moment gibt, wo wir uns hingeben dürfen, einfach an was Höheres glauben dürfen und die Dinge geschehen lassen dürfen. Und ganz oft ist es so, wenn wir das bewusst machen, dass wir daraus eine wirklich schöne Erfahrung haben. Und Demut ist für mich Dankbarkeit, ist für mich Loslassen, ist für mich begeistert sein, was passiert, wenn ich loslasse. Und also diese Reise in Demut, für die ich das Leben halte, trifft es sehr genau. Und wenn ich jetzt auch deine Geschichte höre und auch meine Erfahrung mit meiner Mutter, so ist, kann ich wirklich sagen, mein Ego wurde in dieser Zeit immer kleiner. Ego heißt alles, was ich machen und tun wollte, wo ich dachte, ich kann alles bewirken in meinem Leben vom Anfang bis zum Ende. Nein, ich kann viel bewirken, ich kann viel tun in meinem Leben, aber es gibt irgendwann diese Schwelle, wo ich es geschehen lassen muss. Und wenn man diese Schwelle sich traut zu übertreten oder reinzuspringen, dann rundet sich das Leben ab. Und dann machen wir die Erfahrung, wie du sie gemacht hast, wie ich sie mache, wie wir sie alle ständig machen. Und das ist für mich Lebendigkeit. Und man kann diesen Absprung verweigern, passiert auch nichts. Kommt man im nächsten Leben wieder, geht's da halt weiter, glaube ich. Gell? Oder man kann ihn einfach machen. Ja.
Ganz kurz zu dem Punkt geschehen lassen. Das ist ja so ein bisschen abstrakt. Und
Ja.
da vielleicht eine Art, wie ich, die mir geholfen hat und die ist sehr trivial und simpel. Die Antwort auf geschehen lassen oder die Art, wie man Dinge gut geschehen lassen kann, ist einfach zu atmen. Einfach die Augen zu schließen. Langsam einzuatmen, wieder auszuatmen, einzuatmen, auszuatmen. Und das ohne jetzt den Anspruch einer komplizierten Meditation, sondern wirklich sich darauf zu konzentrieren, was das Elementare in dem Moment ist. Und das ist halt zu atmen. Und komischerweise ist dann nach kurzer Zeit oft so, ist es bei mir zumindest, danach der Blickwinkel ein anderer, die Perspektive. Man sieht wieder Licht statt Dunkelheit. Und das ist also ganz konkret eine Akutmaßnahme, wenn man das Gefühl hat, man wird komplett überfordert, man ist der Situation nicht gewachsen. Dann genau das umsetzen und dann geht es schon mal ein bisschen besser.
Genau, und ich habe noch eine Ergänzung für all die Ja-Aber-Denker, weil es ist ja oft so, dass man dann da sitzt und atmet und eine Situation annehmen möchte und dann ist aber da dieser kleine innere Denker, ja, aber, diese Wut, dass man sich dann einfach sagt, es ist jetzt, wie es ist und so ist es jetzt und es ist jetzt so. Es ist, wie es ist und ich kann es jetzt gerade nicht ändern. Atmen und es wird nicht so bleiben, aber jetzt ist es so. Und diese Verbindung, ja, mit dem anderen, das hat mir auch immer sehr, sehr geholfen.
Genau. Und in dem Moment muss man nichts machen. Man muss nicht aktiv werden, sondern nur atmen. Also auch nicht im Druck. Jetzt muss ich ja irgendwie wieder ins Handeln kommen. In dem Moment einfach geschehen lassen, atmen und entspannen und sich selber eben keinen weiteren Druck machen. Ja.
Genau, da hast du was sehr, sehr Schönes gesagt. Genau. Und dann ist es auch schon egal, in welche Situation uns das Leben bringt. Es ist immer ein Punkt, wo wir glauben, es geht jetzt nicht weiter, sei es durch eine Krankheit, sei es durch eine bestimmte Situation, die uns hier aufwühlt oder ein Wunsch, den wir für unser Leben hatten, der nicht in Erfüllung geht. Egal, wo wir an eine Grenze stoßen. Es gibt immer diese Momente, wo wir nicht weiter können und wo wir, ja, hoffentlich dann die Gnade erfahren, den Widerstand aufzugeben und anzunehmen, was jetzt gerade ist. Gell?
Ja, und dann kommen wir vielleicht zum Thema Tod, weil
Ja, genau.
das ist ein guter Moment, finde ich, für den Übergang.
Genau, ja.